Willkommen zur ersten Folge von Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem wir mit jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ganz entspannt bei einer Tasse Tee über ihre Forschung, aber auch über ihre Herausforderungen und besten Momente bei ihrer Arbeit sprechen. Wir starten heute mit dem Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit. In mehreren Folgen und ganz nah an den Fragen, die uns alle beschäftigen. Mein Name ist Caro Matzko. Ich bin eure Host bei Science Tea Time. Bis Ende März hört ihr jeden Donnerstag eine neue Folge mit mir. Dann übernimmt Frank Seibert als Host mit einer Themenreihe zu künstlicher Intelligenz. Heute erfahrt ihr in Science Tea Time, wie wichtig die richtige Lebensweise und Ernährung für die eigene Gesundheit schon in der Jugend sind. Warum unser heutiger Gast Katharina Lechner 13 Jahre lang aus Überzeugung überhaupt keinen Zucker gegessen hat, beginnend mit 13. Und warum es die perfekte Ernährung in Wahrheit nicht gibt. Katharina, das Thema gesunde Ernährung ist für dich schon von klein auf total zentral gewesen. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, du hast mit 13 aufgehört, Zucker zu essen. Versetz dich doch nochmal in die Zeit zurück. Was waren da deine Beweggründe?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Caro. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das war wahrscheinlich der Beginn der Pubertät. Man denkt ja, man weiß alles besser als die anderen. Und ich hatte irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr wo so genau, Zucker ist ungesund für die Zähne, für den Stoffwechsel. Und hatte mir halt dann, ich war schon immer ein bisschen anders als die anderen, dieses Thema in den Kopf gesetzt und dann hatte ich das durchgezogen. Mittlerweile sehe ich das viel entspannter und esse wieder sehr gerne ab und an Zucker. Ich denke, es kommt auf den Kontext drauf an.
Hochinteressant. Ihr hört Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Und ich trinke heute meinen Tee mit der, jetzt passt auf, Privatdozentin Dr. Med Habil, Katharina Lechner. Du forschst an personalisierten Präventionskonzepten für die Gesundheit und arbeitest gleichzeitig als Ärztin. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Mein Name ist Caro Matzko. Katharina, schön, dass du da bist. Wir sind nicht umsonst in der Science Tea Time. Welchen Tee möchtest du trinken?
Ach, ich denke, ich nehme den Ginger Lemon Tea von Yogi Tea.
Die Zuckerdose steht aus Versehen bei dir. Es soll keine Provokation sein. Aber ich nehme an, also du sagst, du bist lockerer, aber Zucker im Tee?
Nein. Nein, Zucker im Tee nicht.
Wo überhaupt Zucker jetzt bei dir?
Naja, wenn ich wo eingeladen bin zum Beispiel, so ein selbstgemachter Kuchen ist schon sehr gut.
Wenn andere Leute Zucker essen, kriegst du dann eine steile Falte?
Naja, es kommt drauf an. Ich denke, in bestimmten Situationen ist Zucker absolut wichtig. Ich berate ja auch viele Sportler in der Praxis. In Hochleistungsphasen bei Wettkämpfen ist der Zucker absolut wichtig, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ich denke, wenn jemand übergewichtig ist, zu kämpfen hat mit dauerhaft zu hohen Insulinspiegeln, dann ist Zucker oder auch Kohlenhydrate pauschaler betrachtet für diese Menschen sehr kontraproduktiv. Das heißt, ich denke, die ideale Ernährung ist sehr individuell unterschiedlich und kommt sehr darauf an, wie alt ist jemand, welches Geschlecht hat jemand, wie ist sozusagen der Stoffwechselphänotyp dieses Menschen, wie aktiv ist jemand, wie gestresst ist jemand. Genau, und das muss man sich im Einzelnen sehr, sehr gut anschauen, um den Menschen eben dann personalisierte Ratschläge geben zu können.
Also ich sehe schon gleich, das ist so mehrdimensional. Du machst ja gleich einen riesen thematischen Fächer auf, damit wir verstehen, wo du dich da so reinfuchst, auch als Forscherin. An welchem Forschungsinstitut bist du? Erzähl uns das.
Ach, ich habe sozusagen 12 Jahre an mehreren Unikliniken verbracht und dort meine Ausbildung im wahrsten Sinne des Wortes genossen. Es war sicher eine stressige Zeit, aber ich habe sehr, sehr viele interessante Krankheitsbilder gesehen, kennengelernt, habe dort meine Facharztausbildungen absolviert. Und
als Kardiologin, du bist Kardiologin oder Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin und Internistin.
Genau, ich habe so mehrere Zusatzbezeichnungen im präventiven Bereich und bin eigentlich Fachärztin für Kardiologie und auch für innere Medizin. Und interessiere mich eben sehr für die Prävention. Und jetzt bin ich am Helmholtz-Zentrum in München tätig, leite dort ärztlich eine Studie, die insgesamt unter wissenschaftlichen Gesamtleitung von Frau Professor Peters steht und bin parallel einen Tag in der Praxis tätig.
Das heißt, du bist Ärztin geblieben?
Ja.
Aber genau. Dich hat es total in die Forschung gezogen. Warum?
Ja, es gab so Schlüsselmomente in meiner Karriere. Also die ersten 4 Jahre hatte ich hauptsächlich Klinik gemacht, wenig Forschung, aber es gab so ein Schlüsselereignis, da kam ein Patient zu uns auf die Station. Ich war Assistentin im 2. Jahr und es konnte keiner rausfinden, was diesem Menschen fehlt. Er war schon 3 Monate hospitalisiert, er hatte eine sehr, sehr seltene Erkrankung.
Hospitalisiert heißt, er war im Krankenhaus,
gell? Genau. die wir dann im Team diagnostiziert haben. Das heißt Insulin-Chirata-Syndrom.
Was ist das?
Das wird jetzt ein bisschen komplexer. Ich versuche es einfach zu erklären. Der hatte eine Lungenentzündung, also eine Pneumonie. Und es passiert dann manchmal, dass der Körper diese Antikörper, die eigentlich die Lungenentzündung bekämpfen sollen, diese Antikörper sich gegen körpereigene Strukturen richten. Und bei diesem Patienten hatten sich die Antikörper gegen das Hormon Insulin gerichtet, sodass dieser arme, knapp 80-jährige Herr ständig Unterzuckerungen hatte. Und es konnte keiner rausfinden, warum der Unterzuckerungen hatte, weil er hatte keinen Typ-1-Diabetes, keinen Typ-2-Diabetes. Auch so seltene Erkrankungen wie insulinproduzierende Tumoren wurde alles ausgeschlossen. Und dann hatten wir eben dieses Syndrom, von dem es eben damals nur 200 diagnostizierte Fälle weltweit gab, beschrieben. Und dann war natürlich sozusagen die Frage der Behandlung, weil da war schon 3 Monate im Krankenhaus und musste nachts immer am Glukosetropf ernährt werden, weil er sonst nachts eben spontan unterzuckert ist. Und dann hatte ich so nachgelesen, woher kommt diese Krankheit zustande? Die kommt dadurch, dass nach dem Essen Insulin freigesetzt wird und diese Antikörper ans Insulin binden. Das heißt, der Zucker ist sehr hoch nach der Mahlzeit, weil das Insulin nicht wirken kann. Aber dann lösen sich diese Antikörper-Insulinkomplexe langsam und dann gibt es ein paar Stunden nach der Mahlzeit einen relativen Insulinüberschuss. Und das kennt vielleicht jeder von Typ-1-Diabetiker, wenn die zu viel Insulin spritzen, dann unterzuckern die. Und der hatte eben dann spontan zu viel Insulin. Und dann dachte ich mir, okay, wie behandeln wir den? Eine logische Konsequenz wäre eine Low-Carb-Ernährung. Weil unter Low-Carb wird weniger Insulin freigesetzt und dann vermeidet man eben diese Kaskade. Erst zu hoher Zucker und dann zu niedriger Zucker. Das hat aber dieser knapp 80-jährige Bayer, der seine Brotzeit gewohnt war, eben nicht toleriert.
Oh Gott,
bei aller Liebesmühe, die ich gemeinsam mit den Diätassistenten aufgebracht hatte, dem wirklich eine schmackhafte Low-Carb-Ernährung zu bieten, hat es nicht funktioniert. Und dann wusste ich, dass es sozusagen ein Präparat gibt aus dem Hochleistungssport. Das ist eine hydrothermal modifizierte Maisstärke, die sehr langsam sozusagen diesen Zucker freisetzt. Und das haben wir dann diesem Herrn gegeben. Zur Nacht, 2 Packungen davon. Und das hat dazu geführt, dass dieser Herr dann stabile Blutzuckerwerte hatte. Man konnte die Glukoseinfusionen beenden und er konnte dann nach 3 Monaten im Krankenhaus entlassen werden.
Yes! Was für eine Heldenreise von dir, Katharina. Wirklich, ich liebe diese Geschichten. Das ist für mich spannender wirklich als jeder Krimi. Dein Thema ist ja heute die, jetzt kommt ein langes Wort ungetüm, die personalisierte Prävention. Das heißt, also ich weiß, die Science Tea Time Community ist eher jung, ihr seid alle noch nicht geriatrisch. Warum sollte ich mich dann schon mit Anfang 20 um meine Gesundheit kümmern?
Ja, weil das das größte Potenzial dafür ergibt, dass eben das Lebenszeitrisiko niedrig bleibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Also was viele wissen, ist ja, dass ein gesunder Lebenswandel wichtig ist. Aber ich glaube, ein Punkt, den viele unterschätzen und den ich auch zu Anfang der Karriere unterschätzt hatte. Wir wissen, es gibt angeborene Risikofaktoren. Und die sieht man auch schon, wenn die Menschen 18 sind, wenn die Menschen 20 sind oder wenn die Menschen Kinder sind. Deswegen wird es auch eben diskutiert, schon Kinder darauf zu untersuchen im Rahmen der U9-Untersuchung. Und deswegen müssen wir so ein bisschen das Konzept ändern. Früher ging man ja zum Arzt, wenn man krank war. Und jetzt geht's mehr in die Richtung, zum Arzt zu gehen, in präventiver Absicht, um eben zu schauen, gibt's genetische Risikofaktoren, gibt's Lebensstilrisikofaktoren und die sollte man dann früh im Leben einstellen. Das heißt, wir wissen, wenn jemand mit 20 zu uns kommt, letztlich schon, wie die Gefäße wahrscheinlich mit 60 aussehen werden. Das heißt, wir haben die Risikofaktoren sehr, sehr gut verstanden, die zu diesen Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Deswegen ist so die provokative These, jeder Herzinfarkt ist einer zu viel. Wir konnten 90% von diesen Herzinfarkten vermeiden, würden wir die Menschen früh im Leben untersuchen.
Erzähl mir mal aus deinem Alltag. Du denkst wahrscheinlich an irgendeinen jungen Patienten oder eine junge Patientin, die du auch mal hattest. Erzähl uns da meine Geschichte.
Zum Beispiel, es kommt ein 20-jähriger Patient und ich zeichne jetzt mal das Bild vom Menschen. Wir schauen uns ja beide Faktoren in der Praxis an. Der ist super gesund. Dieser Mensch ist stoffwechselgesund. Man stellt ihn auf die Körperfettwaage. Der hat einen niedrigen Körperfettanteil. Der hat eine exzellente Handgreifkraft. Der hat eine sehr, sehr gute kardiorespiratorische oder auch Cardiofitness, wie es bezeichnet wird.
Also das Herz pumpt gescheit.
Ja, genau. Das Herz pumpt gescheit und die Herz-Kreislauf-Fitness, die wir ja mit diesem Laktat-Leistungstest oder anhand der Spiroergometrie, also mit der VO2 Max, quantifizieren, also operationalisieren können, ist hoch. Also eine hohe VO2 Max.
Was ist eine VO2 Max?
Also die VO2 Max zeigt letztlich an, wie die drei Zahnräder Lunge, Herz, Kreislaufsystem und auch Mitochondrien. Das sind die
Stoffwechsel,
die Zellkraftwerke letztlich, die aus Sauerstoff ATP gewinnen, die Energie während des Körpers, wie gut die zusammenarbeiten. Und das ist ein guter prognostischer Marker. Also wir wissen, Menschen mit einer hohen VO2 Max leben länger gesünder.
Mhm.
Das ist einer der wichtigsten eben prognostischen Marker für gesunde Lebensspanne.
So, wenn jetzt so jemand bei dir steht, pumpergesund, riesengroß, super Power, wenig Körperfett, treibt viel Sport, der Lebensstil, sagen wir mal, altersgemäß, geht gern auf Partys, trinkt da vielleicht auch mal Alkohol, ab wann wird's kritisch?
Naja, um den Patienten jetzt zu Ende zu führen, der Lebensstil ist perfekt, aber dann macht man eine Blutabnahme und sieht zum Beispiel ein sehr, sehr hohes LDL-Cholesterin oder ein sehr hohes Lipoprotein klein a. Das sind dann in der Situation genetisch determinierte Risikofaktoren. Und dann kann man natürlich zuwarten und kann diesem jetzt 20-Jährigen, der super gesund ist und der oft auch deswegen durchs Raster des Gesundheitssystems fällt, weil jeder denkt, der schaut ja gesund aus, ist ja gesund, kann jetzt bis 40 warten oder bis 50 warten. Dann wird dieser Mensch in Abhängigkeit von dieser Höhe, dieses Risikofaktor, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Arterienverkalkung schon entwickeln. Oder man könnte jetzt hergehen und diesen Menschen eben frühzeitig pharmakologisch behandeln. Natürlich würde man auch, und das ist sehr, sehr wichtig, die Familienanamnese erfragen, aber insbesondere, wenn dann dieser junge 20-Jährige sagt, ja, also meine Mutter oder mein Vater hatten auch schon frühe Stents oder Bypässe, einen Herzinfarkt und auch auf der Ebene der Großeltern gab es Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann sollte man nicht warten und Zeit verlieren, sondern dann sollte man auch schon diesen 20-Jährigen mit dem Medikament behandeln.
Okay, das heißt, solche Fälle sind dir da wirklich begegnet. So, wie war das denn bei dir? Du kommst ja aus Österreich, aus Graz. Sind deine Eltern auch in der Richtung unterwegs gewesen oder ist es dir einfach so passiert, dass du da so ein Bewusstsein entwickelt hast?
Ja, meine Eltern haben mir eher den Sport mitgegeben. Meine Mutter ist Sportlehrerin und auch mein Vater hat Sport studiert, aber dieser Sport, das wurde mir schon früh sozusagen in die Wiege gelegt.
Was hast du für Sport gemacht?
Ich habe so ziemlich jeden Sport gemacht, von Einradfahren, Akrobatik, Jonglieren, über Volleyball, Basketball, alles Mögliche. Judo habe ich lange gemacht. Als ich dann zu studieren begonnen habe, hat sich dann mein Sport hauptsächlich aufs Laufen verschoben. Das kann man immer machen, sozusagen, wenn die Vereine schon zu sind und am Wochenende. Und jetzt mache ich wieder viel Krafttraining.
Aha.
Das war initial eine gesundheitliche Motivation, weil ich einfach wusste, es ist wichtig. Und deswegen jetzt hauptsächlich laufen und.
Laufen und pumpen.
Ja.
Erzähl uns nochmal so, was für Patienten dir schon begegnet sind, wenn wir so einen Patientenpfad durchgehen.
Genau, ich glaube, ich habe ja einen sehr häufigen Patienten beschrieben. Das sind eben die sehr gesunden Menschen, die bestimmte genetische Risikofaktoren mitbringen. Und das ist für uns Ärzte natürlich sehr, sehr einfach zu behandeln, weil es ist nicht immer einfach, dem Menschen sozusagen eine medikamentöse Therapie nahezubringen. Das muss man gut erklären und gut begründen. Aber viel schwieriger ist es ja, Menschen zu behandeln, die bestimmte Stoffwechselerkrankungen mitbringen. Also Übergewicht beispielsweise, dann erworbene Fettstoffwechselstörungen. Weil diese Menschen muss man halt dazu motivieren, ihren Lebenswandel zu ändern. Und das ist schwierig, das wissen wir selbst. Jeder, der schon mal versucht hat, seinen Lebenswandel umzustellen, und aus diesen alten oder ja langen Gewohnheiten auszubrechen. Das ist einfach viel, viel herausfordernder. Und hierzu benötigt man in der Regel dann auch interdisziplinäre Teams. Wir haben ja auch Sportwissenschaftler, die den Menschen dann Trainingspläne mitgeben und auch dranbleiben und für Fragen zur Verfügung stehen von diesen Menschen.
Ja, es ist für ganz viele so unglaublich schwer, wirklich den Lebenswandel umzustellen. Ich habe so viele Geschichten da auch in meinen Vorbereitungen für Interviews auch gelesen von Diabetikern, die aber immer einen Kasten Spezi daheim stehen hatten. Und ohne diese Spezi waren sie nicht fähig zu leben, selbst wenn man ihnen einen Hacks abnimmt, also ein Bein abschneidet. Aber was glaubst du, warum fällt es vielen so schwer, was zu ändern, selbst wenn so viel auf dem Spiel steht?
Ja, es gibt mehrere Gründe. Also man ist ja selbst auch Patient. Ich kann nur jetzt das Thema zum Beispiel Schlaf ins Feld führen. Beispiel, also man braucht, sage ich jetzt mal ganz provokativ, gar nicht anfangen, mehr Sport zu machen oder zu versuchen, sich vernünftiger zu ernähren, wenn man chronischem Schlafmangel ausgesetzt ist. Und wir wissen auch mittlerweile sehr gut, dass selbst bei jungen 19- bis 39-Jährigen im Experiment 21 Tage Schlafmangel, das war schon ein extremer Schlafmangel, 4 Stunden pro Tag nur oder pro Nacht nur. Aber dadurch konnte man induzieren, eben, dass diese Menschen 300 Kilokalorien pro Tag mehr gegessen haben. Die haben Körpergewicht zugenommen. Es waren gar nicht so viel, ein halbes Kilo. Aber viel alarmierender für mich war, dass diese Menschen sozusagen viszerales Fett, also dieses
gefährliche
Bauchfett, das eben Entzündungen fördert im Körper, zugenommen hatten in 21 Tagen. Das waren gesunde 19- bis 39-Jährige.
Aber ich bin überrascht, wie schnell das geht.
Ja, also wir wussten schon lange, dass Schlafmangel nicht gut ist. Das wussten wir aus der Epidemiologie. Die Epidemiologie ist mit Problemen behaftet, weil es natürlich viele Verzerrungen gibt. Aber dadurch, dass es eben mittlerweile Experimente gibt, ist die Datenlage schon sehr eindeutig. Und also warum werden die Menschen stoffwechselkrank oder viele? Ich beobachte das oft so Anfang 30, dann kommt die Familie, der Beruf ist stressig. Man ist vielleicht gerade deswegen Schlafmangel ausgesetzt, Schlaf kommt dann zu kurz. Man sitzt viel und es ist einfach wahnsinnig schwierig, neben diesem Alltag dann ein strukturiertes Training aufrechtzuerhalten und eine vernünftige Ernährung. Und eben gesundes Schlafmuster.
Mhm. Ja, also mich kannst du wirklich weghauen, wenn ich nicht meine 7 Stunden Schlaf habe. Ich bin da extrem diszipliniert, weil ich sonst auch überhaupt nicht, also ich kriege nichts gebacken. Ich merke das ganz, ganz extrem. Deswegen, ich bewundere immer Leute, die auch noch so viel Party machen und ausgehen und dann mit so wenig Schlaf auskommen.
Mit so wenig auskommen, weil da haben wir mittlerweile auch ganz gute Daten, dass die Leute, die denken, sie müssten nur 5 bis 6 Stunden schlafen und es geht ja alles ganz gut. Also man gewöhnt sich sozusagen an diesen Schlafmangel, dass man nicht mehr merkt selbst, aber die Biologie sagt uns anderes. Das heißt sozusagen die Entzündung und diese Biomarker, die zeichnen ein anderes Bild. Also dahinter lässt dieser Schlafmangel schon Spuren, selbst bei denen, die denken, sie würden mit weniger Schlaf auskommen. Es gibt natürlich Extrembeispiele immer, aber der normale Mensch braucht zwischen 7 bis 9 Stunden Schlaf. Und das ist auch das, was die Fachgesellschaften uns empfehlen.
Jetzt werden wir bombardiert, auch gerade auf Social Media, mit ganz vielen Tipps, wie wir gesünder leben. Also es gibt ja schon, was man so konsumieren kann, sag ich jetzt mal provokant, schon eine gewisse Bereitschaft, wenn man sich irgendwas Tolles, was noch schick verpackt ist, kaufen kann, machen das ja tatsächlich viele. Also Instagram ist da ja ein Riesenmarkt. Es gibt Kollagenpulver, manche lassen sich ja sogar Infusionen geben. Das liest man dann immer, dass irgendwelche Topmodels sich fit spritzen lassen für irgendwelche Events. Was von diesen ganzen Pülverchen, Wässerchen und Behandlungen in Kältekammern sonst was, was macht Sinn?
Ja, ich glaube, da ist wirklich schwierig, die richtigen Prioritäten zu setzen. Das Problem, wie oft im Leben, ist alles, was fancy klingt und nach nicht viel Arbeit, spielt oft in die Tasche des Verkäufers. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, die 3 Basics sind wichtig und die machen wahrscheinlich 95% unserer Gesundheit aus. Und das ist eben gesunder oder erholsamer, ausreichender Schlaf, ein strukturierter Trainingsplan, der natürlich so ein bisschen idealerweise Ausdauer, Alltagsbewegung, aber auch ein Krafttraining beinhaltet und Stabilitätstraining. Und der dritte Punkt ist eben ein schützendes Ernährungsmuster. Das ist 95%. Und die restlichen 5%, natürlich haben bestimmte Dinge ihre Berechtigung, wie jetzt eine gezielte Vitaminsupplementation. Ich nenne da immer gerne das Vitamin D. Ich passe immer auf, dass alle meine Patienten in ihrem Vitamin D-Zielbereich sind. Oder eine zielgerichtete Supplementation. Viele Frauen haben einen Eisenmangel und das hält sie sehr zurück in ihrer Leistungsfähigkeit, sei es jetzt sportlich oder auch mental. Und auch diese Cold Plunges oder Sauna, das hat alles seine Berechtigung. Aber es ist halt sozusagen alle diese Dinge zusammen, ungefähr 5% determiniert die Gesundheit und 95% sind halt die 3 eben genannten Aspekte. Das heißt, es wären auf sozialen Medien die Prioritäten so ein bisschen falsch gesetzt. Mhm. Vielleicht getrieben durch die Erwartungen der Konsumenten, weil es ist immer einfacher, jetzt zusätzlich ein Supplement oder Supplement einzunehmen, als eben seine Routine zu ändern. Das ist schwierig für die meisten und für manche wahrscheinlich auch halt nicht umsetzbar.
Ja. Jetzt muss ich aber gleich auch provokant wieder werden. Ich habe neulich auch wieder im Internet gelesen, also wer zum Beispiel, also Übergewicht oder ein Mehrgewicht ist ja tatsächlich weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Also der World Obesity Report malt ja schauderhafte Bilder von Ansteigen von Adipositas, also Fettsucht zum Beispiel. Und viele von uns haben ein Mehrgewicht, auf das man sich ja irgendwie so eingroovt. Aber ich habe jetzt gelesen, wer abnehmen will, der braucht eigentlich gar keinen Sport machen.
Jein. Also es stimmt, dass Sport zum Abnehmen total ungeeignet ist. Das hat mehrere Gründe, aber der Hauptgrund ist, dass eben meistens überschätzt wird, wie viele Kalorien tatsächlich Sport verbraucht. Das heißt, um abzunehmen, muss man sozusagen an der Ernährung schrauben. Sport ist total wichtig für die Gewichtsstabilisierung. Das geben die Daten gut her. Aber zum Abnehmen per se müsste man den ganzen Tag Sport machen. Das funktioniert nicht erfahrungsgemäß und wird eben auch durch die Daten dazu unterstützt. Also man braucht Ernährungsmuster begleitet durch Sport. Kraftsport ist da sehr, sehr wichtig.
Okay, also wir kommen um das Thema Ernährung offensichtlich nicht drum rum. Das heißt, ich kenne immer aus dem Schulbuch noch diese Pyramiden. Da war unten viel Gemüse und dann war ein bisschen Obst. Dann war ein bisschen Brot und Kohlenhydrate und ein bisschen Fisch und Fleisch oben on top. Stimmt diese Pyramide?
Nicht für jeden.
Ah.
Das kommt wieder ein bisschen zu dem Punkt zurück, den ich eingangs erwähnt habe. Also wir leben in einer Gesellschaft, die grundsätzlich bewegungsarm ist, dauersitzt. Ja, ist nicht gut, aber es ist so. Und für diese Menschen ist es eben kontraproduktiv, dreimal täglich hauptsächlich Kohlenhydrate zu essen. Also die Basis mit Gemüse, die ist auf jeden Fall richtig, würde ich sagen. Aber jemand, der abnehmen möchte und der zu hohes Insulin hat, der würde mehr davon profitieren, das Gemüse zu kombinieren mit zum Beispiel fettreichem Seefisch oder einem Steak aus artgerechter Haltung oder Eiern, also irgendeiner Protein- oder Fettquelle, als eben Gemüse zu kombinieren mit Kohlenhydraten.
Also der Punkt ist, wenn du das jetzt so aufsplittest in Kohlenhydrate und gute Fette, ist es hilfreich für deine Patientinnen und Patienten, wenn ihr so über Nährstoffe sprecht oder gibst du denen auch konkrete Rezepte an die Hand oder konkrete Lebensmittel?
Ja, also ich mache das am liebsten mit dem persönlichsten Ernährungsberater, den ich kenne, mit kontinuierlichen Glukosemessgeräten. Man muss diese Messgeräte den Menschen sehr, sehr gut erklären. Und dann profitieren die meisten Menschen sehr davon, weil quasi dieses kontinuierliche Glukosemessgerät, angenommen wir sprechen jetzt von dem Menschen, der ist übergewichtig, das Insulin ist ein bisschen zu hoch nüchtern, dieser Mensch möchte sozusagen Fettmasse verlieren und Muskelmasse erhalten. Und dann bringt man eben so einen Glukosesensor an, dann kann dieser Mensch sehen, was passiert und die kann man dann sagen, ich habe ein Stück Vollkornbrot gegessen und der Zucker ging durch die Decke. Und dann essen die am nächsten Tag zum Frühstück einen Quark mit Nüssen, ein paar Beeren, vielleicht ein bisschen dunkle Schokolade drin. Oder wenn die eher gern deftig frühstücken, zum Beispiel ein Rührei mit Gemüse und sehen, es passiert nichts am Blutzucker. Und dann können die sozusagen lernen, welche Lebensmittel eben einen großen Blutzuckerausschlag verursachen und diese eher meiden oder speziellen Anlässen vorbehalten und eher auf die Lebensmittel konzentrieren, die den Blutzucker eher konstant halten.
Das heißt, das Sinnigste für uns alle, die perfekte Ernährung wäre, dass wir das essen, was unseren Blutzucker nicht so in die Höhe schießen lässt?
Ja, so
auch wieder
pauschal
nicht.
Kann man es auch wieder nicht sagen. Das ist halt jetzt bezogen auf diese Menschen, die übergewichtig sind, ein hohes Insulin haben und Gewicht verlieren möchten. Wir wissen, ein Blutzucker über 180 kommt bei Gesunden eigentlich nicht vor. Je konstanter der Zucker ist, desto besser. Es gibt so dieses Konzept der Medizin, Homöostase nennen wir das. Also unser Körper hat es gern, wenn die Dinge nicht einmal nach oben ausschlagen und nach unten, sondern wir fühlen uns sozusagen in der goldenen Mitte da am wohlsten. Und ähnlich ist es beim Blutzucker. Und für eine gute Leistungsfähigkeit ist es wahrscheinlich besser, wenn der Blutzucker eben konstanter bleibt.
Das heißt, unterm Strich, ich sehe, es ist sehr kompliziert. Es gibt keine perfekte Ernährung für alle.
Richtig.
Immer ganz individuell. Jetzt kommen wir mal zu deiner Forschung. Du bist ja auch am Helmholtz in München tätig und du bist als Ärztin da engagiert bei einer sehr großen Studie, die heißt CORA, und die ist in Augsburg. Erklär uns mal, was ihr da macht.
Ja, das ist eine Beobachtungskohorte, die seit 40 Jahren läuft. Und wir haben uns entschieden, jetzt am Ende eine sogenannte Interventionsstudie durchzuführen. Heißt, wir untersuchen 3000 Menschen, die zu uns kommen, und untersuchen dort beispielsweise Handgreifkraft. Die Menschen dürfen sich auf eine Körperfettwaage stellen. Also wir untersuchen das Verhältnis von Muskel zu Fettmasse. Wir messen den Bauchumfang und stellen diesen Menschen viele Fragen in Interviews zu ihrem persönlichen Lebenswandel, nehmen Blut ab. Und dann dürfen diese Menschen selbst entscheiden, ob sie in das digitale Interventionsprogramm wollen. Heißt, die kriegen ein ärztliches Gespräch über ihren Status quo gesundheitlich und werden dann ein Jahr lang durch einen digitalen Coach, oder man muss vielmehr sagen, es ist eine digitale Handy-App, die Zugang gewährt diesen Menschen zum echten menschlichen Coach, unterstützt in ihrer Lebensstiländerung.
Das ist ja ein Sechser im Lotto, wenn man da bei der Studie dabei sein kann eigentlich.
Genau, und die andere Gruppe wird einfach weiter beobachtet und nach einem Jahr bestellen wir alle wieder ein und schauen eben, ob diese Gruppe mit Arztgespräch und digitalem Coaching sich verbessern konnte in diesen Markern Handgreifkraft, Bauchumfang und Muskel-zu-Fett-Verhältnis. Ich durfte das Studienprotokoll im ersten Draft schreiben und konzipieren. Und ich bin gespannt, ob wir eben eine Änderung zum Positiven erreichen können.
Wann kriegt ihr denn da die Ergebnisse?
Die Ergebnisse kommen erst am Ende 2027.
Also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber sehr aufregend. Mal schauen, wie die Leute das umsetzen in dieser Kohorte. Du bist ja, jetzt muss ich nochmal zu deinem Titel kommen. Okay, du hast Medizin studiert, du bist Kardiologin, haben wir auch gehört, Internistin. Also du hast ganz viele Skills. Wie kommst du zu diesem Titel? PD, Privatdozentin.
Die Habilitation ist für viele, die an der Uni bleiben und forschen, der nächste logische Schritt nach der Promotion. Die Habilitation ist die Grundvoraussetzung dafür, dass jemand sozusagen Privatdozent werden kann. Und Privatdozent, einfach erklärt, bedeutet nichts anderes als Hochschullehrer.
Bist du jetzt rundum happy mit dem, was du machst?
Ja, derzeit bin ich rundum happy mit dem, was ich mache. Ich denke, die klinische Forschung und meine Tätigkeit am Patienten ist so sehr gut verzahnt. Ich habe die Möglichkeit, sozusagen über meine wissenschaftliche Tätigkeit zu Kongressen zu reisen. Und zudem musste ich eben durch diesen Tag in der Praxis nicht meine Arbeit am Patienten aufgeben, die ich sehr, sehr bereichernd finde.
Die Abschlussfrage. Mit welchem berühmten Forscher oder mit welcher berühmten Forscherin würdest du gern mal eine Tasse Tee trinken?
Ach, muss es ein Forscher sein?
Also wer ist dir jetzt spontan eingefallen?
Steve Jobs.
Steve Jobs?
Ja. Forscher vielleicht Eugene Braunwald.
Weil?
Weil mich der konzeptionelle Rahmen beeindruckt, den er hat. Ich glaube, der ist mittlerweile über 90 und denkt einfach so glasklar über Prävention.
Der ist Arzt?
Genau.
Oder?
Der ist Arzt, der ist Kardiologe.
Und Steve Jobs?
Ich finde Steve Jobs einfach auf vielerlei Ebenen eine so beeindruckende Persönlichkeit. Und ich habe ja sozusagen seine Commencement-Speech gesehen mit den 3 Punkten über das Leben, die er in Stanford gehalten hat, ich weiß gar nicht mehr, 2005. Und sehr beeindruckt hat mir eben sein eigener Weg und was er eben über die Karriere gesagt hat. Er sagte, dass sich auf die Puzzlesteine erst retrospektiv zusammenfügen. Man sollte seiner Leidenschaft folgen und man sollte daran glauben, dass sie irgendwann diese Puzzlesteine zusammenfügen werden. Und das hat mir im Laufe meiner Karriere sehr geholfen und letztlich war es bei mir auch so. Es gab oft Zeiten, da ging es nicht wirklich voran. Aber ich glaube, es muss jeder so selbst seine Karriere basteln, wie er das für sich als richtig erachtet. Und man sollte da, glaube ich, auch sehr viel auf seinem Bauchgefühl hören. Das ist meine Meinung und das hat ja auch Steve Jobs so vermittelt.
Das heißt, dein Tipp an alle Science Tea Time Hörerinnen und Hörer ist, follow your guts, also hör auf dein Bauchgefühl und geh dahin, wo deine Leidenschaft dich hinleitet?
Ja, andere sehen das ganz anders, aber für mich war das sehr, sehr wichtig, meiner Leidenschaft zu folgen. Also quasi das, was ich beruflich mache, das interessiert mich auch privat sehr. Und das hat mir sehr geholfen, durchzuhalten. Ich persönlich bin immer sehr gut damit gefahren, sozusagen bei meinem Bauchgefühl zu bleiben und bei dem, was mich persönlich sehr interessiert.
Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, Katharina.
Gerne. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung und ihrem persönlichen Weg dahin erzählen. Von Privatdozentin Dr. Katharina Lechner habe ich gelernt, dass Genetik zwar die Waffe lädt, aber oft erst unser Lebenswandel dann den Abzug drückt. Dass also 9 von 10 Herzinfarkten vermeidbar wären. Ich habe gelernt, dass erholsamer Schlaf, viel Bewegung und gesundes Essen der, im wahrsten Sinn des Wortes, Lifehack sind und dass es nie zu früh oder zu spät ist, damit anzufangen. Die gesunden Effekte auf unseren Körper kann man auch prima messen. Und ich habe von Katharina gelernt, dass man am Anfang seiner Karriere seinem Bauchgefühl und seiner Leidenschaft folgen sollte. Später werden sich die Stationen zu einem schönen Ganzen verbinden. Daran glaubt Katharina fest. Wenn ihr Anregungen habt, jemand kennt, die oder der auch mal unbedingt in unserem Podcast erzählen sollte oder ihr selbst als junge Wissenschaftlerin oder angehender Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, dann meldet euch, denn dafür ist der Podcast da. Er ist für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Autorin dieser Folge Susi Weichselbaumer und Constanze Alvarez. Host Caro Matzko. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Technik Christian Heiß. Chefin vom Dienst Andrea Roth und Redaktion Corinna Benning. In der ARD-Audiothek könnt ihr übrigens gleich weiterhören. In der 2. Folge Science Tea Time spreche ich mit Lebensmittelchemiker Daniel Kolesnik über diese Frage. Wie gelingt es, dass veganer Käse, also ohne Milch, wie echter Käse schmeckt? Und dann noch ein Tipp von unserem Team. Mit Ernährung Krankheiten in den Griff bekommen oder sogar heilen, das geht. Wie hört ihr im Podcast Ernährungsdocs? Essen als Medizin in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, abonniert gleich Science Tea Time, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt uns gerne weiter.